Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin ist gebürtige Tegernseherin. Mit 3 Jahren stand sie das erste Mal auf den Ski. Mit 16 Jahren konnte sie das erste Mal den deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen für sich entscheiden. Und mit 17 folgte dann das Debüt im FIS-Weltcup. Wenige Monate später machte sie bei der Ski-WM 2007 im schwedischen Åre mit einem 8. Platz im Riesenslalom erstmal international auf sich aufmerksam. In ihrer Paradedisziplin, dem Riesenslalom, etablierte sie sich dann sehr schnell in der Weltspitze. Im Februar 2010, bei den Olympischen Winterspielen von Vancouver, wurde sie mit gerade erst 20 Jahren Olympiasiegerin im Riesenslalom. Aber auch ihre Karriere war nicht nur von Erfolg geprägt, auch Rückschläge und Niederlagen gehörten dazu. Ein Auf und Ab, das auch ihre persönliche Entwicklung prägte. Durchhaltevermögen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Stärke, aus Fehlern zu lernen, ließen sie vom jungen, ungestümen Talent zu einer mündigen, selbstbewussten Athletin reifen, die im FIS-Weltcup über 10 Jahre lang zur Weltspitze gehörte. Das gelingt nur mit einem Gold-Medal-Mindset und darüber sprechen wir heute. In diesem Sinne, servus und herzlich willkommen, Vicky Rebensburg.
Ja, servus Kaya. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über alles Mögliche zu quatschen.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Ja, danke. Mir geht's super gut. Ich bin daheim am Tegernsee, war jetzt auch gerade im Urlaub 2 Wochen. Von dem her kann es dann dementsprechend auch nur gut gehen. Und ja, genau. Von dem her freue ich mich jetzt tatsächlich auch auf schöne Sommertage bei uns daheim.
Ja, die gibt's ja jetzt endlich. Ich glaube, du hattest ein gutes Timing mit deinem Urlaub, die Regenzeit noch überwunden in der Sonne und jetzt wird's ja hier auch wirklich sommerlich heiß. Vicky, ich starte immer damit, dass ich meine Gäste darum bitte, sich privat in 3 Worten zu beschreiben und beruflich, also in dem Fall als Athletin oder Ex-Athletin.
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich gleich mal die schwierigste Frage zum Start. Also ja, wie würde ich mich beschreiben als Person? Ich glaube, ich bin schon eine Person, die sehr einfühlsam ist, die gut zuhören kann und die schon auch weiß, wo sie ihre Wurzeln hat. Das ist mir schon wichtig, schon so familiär, bodenständig, so meine Heimat ist mir irgendwie auch wichtig. Also ich glaube, das wäre vielleicht so die Sachen für mich jetzt als Person und als Athletin. Und das scheidet sich natürlich dahingehend, dass ich sagen würde, dass ich schon sehr zielfokussiert war, also zielorientiert. Ich war da in meiner Zeit als Athletin natürlich auch schon sehr diszipliniert, glaube ich, um wirklich dann eben auch meine Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, auch als Athletin habe ich nie vergessen, wo meine Wurzeln sind. Und auch, ja, dass mir einfach dieses Heimatverbundenheit und dieses Familiäre, dass mir das in der Zeit natürlich auch nie verloren gegangen ist. Und ja, ich glaube, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Ja, ich glaube, das begegnet mir auch ganz oft oder ich erkenne es immer wieder, dass gerade diese Bodenständigkeit total wichtig ist, weil es einem gerade auch in nicht so einfachen Zeiten auch eine gute Basis gibt oder Balance gibt, aber auch wenn man sehr viel Erfolg hat, wenn man dann einfach nicht abhebt. Und ich glaube, das ist ja bei dir oder alle, die dich kennen und miterlebt haben, auch der Fall, dass du trotz dem großen Erfolg immer eine sehr bodenständige und nahbare Person warst. Es gibt ja den Spruch, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Wie war das bei dir, Vicky? Warst du ein Talent oder ein Arbeitstier?
Ja, gute Frage. Also
oder beides.
Ich würde sagen, es war irgendwo manchmal auch beides oder eine Mischung. Klar, wenn man sich so Karriere anschaut, kommt man da so dazu. Du hast das ja schön in der Einleitung auch gesagt. Als junges Küken bin ich da dabei gewesen. Habe dann mit, Ebert, du hast das jetzt, glaube ich, gesagt, mit 16 meinen ersten deutschen Meistertitel. Das war es jetzt zum Beispiel gar nicht mal so ganz genau, aber war dann mit 17 auch eben so das erste Mal im Weltcup mit dabei und bei der WM mit dabei. Und natürlich, klar, habe ich da gewisses Talent mitgebracht und da ist auch vieles relativ einfach gegangen, gerade am Anfang. Ich habe dann schon im Laufe meiner Karriere auch gelernt, dass es natürlich auch, dass da viel dazugehört, dass man viel auch dafür tun muss. Und gerade eigentlich so, ja, Situationen, wo es einfach nicht gelaufen ist, wo es schwierig war, ich glaube, das kann jeder sagen, jeder Sportler weiß, okay, Niederlagen sind hart, aber sie gehören dazu, weil es einem auch zu einem besseren Athleten machen. Und so war es bei mir tatsächlich dann auch, dass das sich schon im Laufe der Zeit auch dahingehend entwickelt hat, dass ich tatsächlich dann wirklich auch sehr viel und hart dafür gearbeitet habe. Gerade so im letzten Teil oder ja so hinten raus in meiner Karriere dann nochmal mehr.
Das ist ganz spannend, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja nach wie vor unüblich oder mit 17 schon im Weltcup zu sein, also in deiner Sportart, was auch körperlich, physisch einfach extrem beanspruchend ist. Wie war die Transition? Weil es ist ja schon oft so, oder zumindest begegnet mir das oft, wenn ganz junge Talente, wo alles so von der Hand geht, ich meine mit 16 deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen zu holen, das ist schon krass, macht was mit dem Kopf, man bekommt leicht so einen Höhenflug. Wie war das für dich zu merken, dass es vielleicht dann auch plötzlich mehr Arbeit braucht und nicht mehr alles so leicht geht dann bei den Erwachsenen und bei den Profis?
Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, das war meine zweite Saison und man sagt ja oft auch so, die zweite Saison ist eigentlich die schwierigste und das habe ich voll mitgenommen. Also die Saison, die war echt zart. Da waren so viele schwere Momente mit dabei, weil es eben das Jahr davor recht locker flockig so von der Hand gegangen ist und ich da mit dabei war. Aber auch die Saison war natürlich extrem wichtig für meine weitere Entwicklung, weil ich einfach da gemerkt habe, okay, klar, es kommen einfach viel mehr Einflüsse von außen, es kommen andere Trainer, es kommt natürlich dann auch mehr Erwartungshaltung, es schauen viel mehr Leute auch dir wirklich zu, was du machst tagtäglich und dementsprechend auch mehr Meinungen. Und das war dann auch da wichtig zu lernen, okay, klar gibt es viele Meinungen, aber am Ende musst du trotzdem irgendwo auch versuchen, auf dein eigenes Gefühl zu hören und auch deinen eigenen Weg zu gehen. Weil klar, gibt es Trainer, die mich vielleicht noch nicht so gekannt haben zu der Zeit und die andere Dinge bei mir gesehen haben, wo ich eigentlich selber gemerkt habe, okay, das fühlt sich jetzt für mich nicht gut an und ich glaube, ich brauche da einfach auch ein bisschen einen anderen Ansatz, um dann eben meine Leistung abrufen zu können. Und das war eben im Laufe der Entwicklung eine ganz wichtige Saison, weil ich da auch dann natürlich viel für die nächste Zeit mitgenommen habe.
Für die nächste Zeit, wo es ja dann 2010 zu einer Goldmedaille gereicht hat bei den Olympischen Spielen in Vancouver, was würdest du sagen, das ist jetzt eine sehr offene, freche Frage, was braucht es, um eine Goldmedaille zu gewinnen?
Ja, das ist es ist zum einen natürlich sehr viel, es muss sehr viel zusammenpassen, würde ich sagen. Und natürlich aber auch klar das nötige Glück, gerade an dem Tag. Es ist ja dann ein Tag, an dem alles passen muss. Wo man zur richtigen Zeit irgendwo auch die richtigen Dinge irgendwie parat haben muss. Auch der Kopf natürlich klar ist und einem alles irgendwie auch so ein Stück weit locker von der Hand geht. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass auch davor natürlich, also ich habe mit 3 Jahren Skifahren gelernt und bin halt dann irgendwo als Kind jeden Tag auf Ski gestanden. Oder nicht jeden Tag, aber im Winter fast jeden Tag.
Und Traumleben.
Ja, genau. Tatsächlich ein Traumleben bei unseren schönen Winter damals noch. Das war echt cool und dementsprechend ist natürlich da auch viel Zeit in das Ganze reingeflossen, also viele Trainingsstunden, die dann am Ende dazu geführt haben. Und ja, am Ende, genau, man braucht das Glück, dass man dann auch gerade die richtigen Leute um sich herum hat, die richtigen Trainer, dann bei uns natürlich das richtige Material, dann vielleicht auch das richtige Wetter. Also das ist ja dann auch so, dass dann manche Verhältnisse nicht zu jedem passen. Also es ist unglaublich vielfältig eigentlich, wie das Ganze auch zusammenpassen muss. Und gerade bei mir war es jetzt ja so, in Vancouver, das war ein total verrücktes Rennen, weil es war ein Riesenslalom, der an 2 Tagen gefahren worden ist. Also wir haben quasi einen Durchgang am ersten Tag, am normalen Renntag gefahren. Und dann ist das Wetter so schlecht geworden und es war so neblig, dass man den zweiten Durchgang nicht durchführen konnte. Und ich habe das nie wieder in meiner ganzen Karriere erlebt, dass man dann quasi den zweiten Lauf auf den nächsten Tag in der Früh um 9, glaube ich, war Start, verlegt hat. Es war irgendwie alles verrückt an dem Tag. Aber scheinbar bin ich damit ganz gut dann umgegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heilfroh, dass ich nicht geführt habe nach dem ersten Lauf.
Ich wollte gerade fragen, das hat mich jetzt interessiert, wo deine Platzierung war nach dem ersten Lauf, weil das ist extrem spannend, macht auch viel mit einem.
Auf jeden Fall. Also ich weiß noch ganz genau, die Liz Görgel, Österreicherin, die hat geführt und ich hätte nicht mit ihr tauschen wollen. Ich war Fünfte oder Sechste, okay. Und ich glaube, ich war nur so gut. 3/10, 35/100. Ja. Sowas konnte ich mir eigentlich nie merken, aber da weiß ich es noch. Tatsächlich war ich hinten und es war natürlich perfekte Ausgangssituation. Und ja, also es war alles in allem, war es echt ein verrücktes Rennen. Aber es hat dann irgendwie trotzdem alles gut für mich zusammengepasst.
Du hast jetzt sehr bescheiden external attribuiert, also oder hast sehr betont, es braucht auch Glück. Aber ich glaube, es gibt ja diese schöne Phrase, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Scheinbar warst du da ein ganz guter Schmied oder hattest ein ganz gutes Schmiedeteam um dich herum. Es gehört viel dazu, du hast gerade angesprochen, Training, sehr, sehr, sehr viele Trainingsstunden, Disziplin, es muss alles zusammenpassen, Wetter, Material und natürlich der Kopf. Warum ist ein klares Mindset oder eine gute, wir gehen auch noch darauf ein, was ist eine gute oder richtige mentale Einstellung, aber warum ist das Mindset, spielt das so eine große Rolle in solchen Momenten?
Ja, letztendlich gibt es ja den Spruch, die Rennen werden im Kopf gewonnen und es ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe das ja selber auch oft genug erlebt, dass es einfach auch viele drumherum gegeben hat, die ich mitbekommen habe, die halt einfach super stark im Training unterwegs waren und das dann leider einfach nicht so 100%ig ins Rennen umsetzen haben können und andere wiederum haben eben es geschafft, im Rennen entweder die gleiche Leistung, da scheiden sich die Geister, entweder die gleiche Leistung zu bringen wie im Training oder vielleicht haben sie es auch geschafft, nochmal eins draufsetzen zu können. Und ich glaube, allein das sagt es eigentlich schon aus, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass man irgendwo auch in der Situation cool bleibt und dass man sich jetzt da nicht verrückt macht. Das war irgendwo immer so mein Credo, dass ich mir halt immer, ich habe mir eigentlich die Rennen da immer ein bisschen kleiner geredet, als sie dann letztendlich waren. Also auch bei Olympia hat man gedacht, ach, am nächsten Tag geht die Sonne auch wieder auf und wichtig ist, dass es einem gut geht, genau, dass es der Familie gut geht, das sind viel wichtigere Sachen. Und so habe ich mir das irgendwie ja immer wieder versucht, kleiner zu machen, als es dann natürlich für einen selber logischerweise war. Ich glaube, das ist schon was extrem wichtig ist, dass man versucht, irgendwo da, wobei man auch sagen muss, es gibt auch wieder andere Athleten. Ich weiß noch damals Anja Persson bei der Heim-WM hat sie am Servicemann am Start gesagt, hey, sag mir mal, was wir heute für Rennen haben, dass es Heim-WM ist und dass das jetzt so quasi das wichtigste Rennen von deinem Leben ist. Deswegen sieht man, da geht auch jeder anders damit um. Aber das war für mich so eben der Ansatz, um dann da irgendwo auch mit dem richtigen Mindset beziehungsweise mit auch der Coolness dann in das Ganze reinzugehen.
Das wird der Phrasen-Podcast. Ja, Rennen werden im Kopf gewonnen. Die nächste Phrase. Das finde ich total spannend und auch wichtig, was du gerade sagst. Das kommt ja immer wirklich auf die Persönlichkeit an. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass man versucht, mit dem Athlet, Athletin zu arbeiten, sagen, okay, wir nehmen da Druck raus, dass du entspannt ins Rennen gehst. Und plötzlich merke ich nach ein bisschen Zusammenarbeit, oh Gott, der oder die braucht eigentlich voll den Druck. Also das bringt überhaupt nichts, der Druck rauszunehmen, sondern wir müssen den Druck eigentlich eher noch erhöhen, um die Wichtigkeit des Rennens oder des Wettkampfes zu betonen, weil es bei demjenigen oder derjenigen einfach was auslöst, was man braucht, um zu performen. Und warum braucht man das? Na, im Kopf, die Gedanken, die da entstehen oder die Bewertungen, Erwartungen, die haben einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, hat das ja einen Einfluss darauf, wie wir performen letzten Endes. Das ist ja auch so ein wechselseitiger Prozess, der passiert. Und das Gefühl ist aber so wichtig oder die Emotion, dass ich einfach mit der für mich oder in dem Fall für dich richtigen Emotion in ein Rennen gehe. Und bei dir war es irgendwie diese Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit und ja, vielleicht auch das Relativieren. Naja, es sind nur die Olympischen Spiele. ich kann da ganz ruhig an die Sache gehen. Wichtig ist, dass der Familie gut geht. Und das ist auch was, was ich ganz oft erlebe, dass das eben auch gut tun kann. Aber ja, da muss jeder für sich schauen, einen Weg zu finden. Und so kann man dann aber da total schön mit Werkzeugen arbeiten. In deinem Fall wären das wahrscheinlich dann viele Selbstgespräche auch gewesen sein, oder? Du wirst dir das ja auch im Sinne von Selbstinstruktionen so gesagt haben in den Gedanken.
Ja, definitiv. Also das war schon so, was ich einfach mir davor immer wieder so versucht habe, eben in den Kopf zu holen. Und es war noch ein anderer Mechanismus, dass ich versucht habe, quasi, ich habe mich immer versucht, auf die Technik zu konzentrieren. Also die Dinge, die ich tatsächlich beeinflussen kann, auf die habe ich mich versucht zu konzentrieren. Und das habe ich mir halt im Rennen oder quasi eigentlich im Training davor erarbeitet. Es waren nicht immer die gleichen Mechanismen, diese gleichen technischen Details, die funktioniert haben. Aber ich habe halt gewusst, okay, in den Trainings zuvor, wenn ich jetzt an dem und dem arbeite und ich bin dann zufrieden mit dem, was ich mir danach im Video angeschaut habe und in der Analyse mit meinen Trainer, und auch vom Gefühl her, wie sich's angefühlt hat, wie ich gefahren bin, die Sachen, mit denen bin ich eigentlich dann immer an den Start gegangen. Und das hat mir total geholfen, um das Ganze drumherum auszublenden. Ja. Also, dass ich dann nicht gewusst habe, okay, wer schaut jetzt bei dem Rennen zu und schaut der ganze Ohr zu oder nicht, oder, sondern wer ist an der Strecke da, sondern ich war wirklich dann halt eben auf das fokussiert, das eigentlich genau das Gleiche, was ich im Training gemacht habe. Da habe ich ja eben mich auch auf die technischen Details fokussiert, was ich wirklich umsetzen möchte jetzt in dem nächsten Lauf. Und das war eben auch was bei mir dann bei den Rennen war. Und somit war diese Konstante einfach dann da.
Ja, es sind genau die zwei Wirkungsgrade, die man hat. Das zum einen Gedanken umstrukturieren oder auf die Gedanken einwirken und aufs Verhalten. Weil auf die Gefühle können wir nicht direkt Einfluss nehmen. Aber es resultiert dann natürlich aus dem, dass ich Gedanken verändern kann und eben aufs Verhalten, also die Technik. Das ist, finde ich, auch eins der wichtigsten Tools, weil wie du sagst, kommt wieder eine Phrase, control the controllable.
Haben wir diesmal von dir?
Diesmal von mir, genau, aber dass man einfach sich auf das konzentriert, was man tagtäglich über zigtausende von Stunden trainiert und darauf kann man sich verlassen, dass man das kann und das gibt einem Sicherheit und ich glaube, das ist diese zwei Dinge, mehr muss man eigentlich auch gar nicht wissen in der Sportpsychologie. einfach ist es.
Spannend, wie du das auch von deiner Seite dann natürlich auch wahrnimmst. Und interessant, weil, wie gesagt, ich habe ja da nie jetzt groß mit Mentaltrainer gearbeitet in meiner Zeit. Aber interessant, dass es dann letztendlich auch gerade die zwei Dinge sind, die du da auch am wichtigsten empfindest.
Ja, das ist wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du das mit Mentaltrainern erarbeitet hast. Aber das zeigt wieder, dass man man auch sehr, also intuitiv, wenn man selbst reflektiert ist, da auf sehr gut auf eigene Strategien kommen kann auch. Vielleicht dauert es halt ein bisschen länger, aber es war bei dir trotzdem schnell genug, um sehr erfolgreich zu sein.
Ja, ich sag mal, also das Ding ist ja auch, manchmal sind es ja auch Hinweise von Trainern. Also ich hatte da Gott sei Dank auch viele gute Trainer, gerade so im Jugend-Junioren-Bereich, die mir da auch geholfen haben und die dann eben da, wo ich auch Dinge ausprobieren konnte, klar, gerade im FIS-Bereich, da ist jetzt auch nicht jedes Rennen so glorreich gelaufen. Und dementsprechend war das natürlich schon auch wichtig. Und bei mir war es einfach so, ich habe schon das ein oder andere Mal ausprobiert, mit dem Mentaltrainer was zu machen, aber es hat für mich einfach nicht so mega gematcht. Und ich glaube, dass es einfach in der Hinsicht total wichtig ist, dass man eine Person hat, egal wie die jetzt auch heißen mag vielleicht, wo du einfach einen mega guten Draht hast und eine gute Verbindung und
Vertrauen.
Eine sehr gute Vertrauensbasis, genau. Und deswegen würde ich das auch nicht irgendwie, ich habe es ja nie ausgeschlossen, dass ich das nie machen werde, weil man weiß ja nie, was in einer Karriere kommt, welche Phasen kommen, braucht es dann vielleicht doch auch mal den Input von außen. Aber es hat so für mich dann tatsächlich gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da trotzdem extrem viel auch drin ist in dem Thema oder man da sehr viel rausholen kann.
Sprichst du es gerade an, viel von Trainern auch mitgenommen. Deswegen ist es mir zum Beispiel auch ganz wichtig, also jetzt gerade im Nachwuchsbereich, aber tatsächlich auch im Profibereich, dass ich zumindest anbiete, mit den Trainern mich auszutauschen, weil ich bin halt nicht jeden Tag dabei und die Trainer sind aber immer dabei, die ganze Zeit. Und Das ist so spannend, weil man von denen ja auch nochmal ein ganz anderes Fremdbild bekommt, als jetzt vielleicht Athlet, Athletin Selbstbild haben. Und der Austausch von denen, die tagtäglich dann auch ihren Input geben können, ist total wertvoll. Und wie du sagst, auch im Nachwuchsbereich, weil man darf das nicht unterschätzen, dass in dem Alter da auf der mentalen Ebene auch schon so viel Tolles entwickelt werden kann. Und ich glaube, noch viel, viel mehr Potenzial ausgeschöpft werden kann.
Ja.
Weil man lernt ja auch, also man trainiert ja auch falsche mentale Strategien. Und wenn man die über die Jahre weiter trainiert, dann ist es schwieriger, die umzuprogrammieren. Also das Hirn funktioniert ja auch durch Programmieren und Umprogrammieren. Das Schöne ist, man kann es umprogrammieren, aber das ist natürlich cool, wenn auch im jungen Alter man da schon richtig programmieren kann. Ja.
Ja. Ja, und gerade Trainer sind tatsächlich schon einfach auch wichtige Leute. Und ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Aufholbedarf, jetzt auch so bei uns generell in der Sparte Ski-Alpin kann ich jetzt ja nur sprechen, was ich da halt auch früher mitbekommen habe und auch so jetzt. Ich glaube schon, dass da was jetzt sich entwickelt und im Wandel ist. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass da nur ein bisschen Potenzial da liegt, dass man es auch Trainern vermittelt, wie wichtig eigentlich gewisse Aussagen sind, was sagt man wann
und wie
nimmt man den Athleten gerade wahr. Also, und da kann ein Satz, der kann so viel auslösen, der kann zum einen entweder so viel helfen, aber auf der anderen Seite eben auch so viel kaputt machen. Ja. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, gerade dass auch im Trainerbereich da viel gemacht wird, dass die auch verstehen, was geht eigentlich in einem Athleten vor.
Ja, deswegen ist ja auch eine große Aufgabe der Sportpsychologen und Sportpsychologinnen Coach the Coach, weil es ja doch einfach nochmal eine sehr nahestehende Person ist, die viel, viel mehr mit den Athleten und Athletinnen zu tun hat und das eigentlich total schön ist, dort Wissen zu vermitteln, dass die weitergeben können. Aber man braucht natürlich auch da die Bereitschaft, sich da Wissen anzueignen und sich da auch unterstützen zu lassen. Ja. Jetzt haben wir ja schon über so ein paar Themen gesprochen. Richtige Einstellung, richtiges Mindset, das ist wichtig ist für sich, Prioritäten zu kennen, wie zum Beispiel jetzt bei dir auch Familie, Bodenständigkeit, Ressourcen zu erkennen, dass man es lernt, sich von äußeren Einflüssen auch irgendwo abzugrenzen. Das wird natürlich auch mehr, gerade auf internationaler Ebene, im Profibereich, im Jugendbereich, ist man da so ein bisschen noch im Welpenschutz, Grenzen zu setzen, auch ein Körpergefühl zu entwickeln, also auch zu wissen, was passt für mich, da auch einen offenen Austausch, sich trauen zu gehen mit Trainern. Und dann hattest du es zu Beginn auch schon angesprochen, dass du sehr zielstrebig warst bei deiner Beschreibung. Das heißt, neben der richtigen Einstellungen, welche Rolle spielten Ziele für dich? Also hattest du das Ziel, eine olympische Goldmedaille zu gewinnen?
Ich glaube, Ziele sind total wichtig, dass man die hat und dass man da auch, dass sich das immer wieder visualisiert und eben da auch dann versucht, die nächsten Schritte zu gehen. Lustigerweise als Nachwuchsathlet oder als junge Athletin damals mit, oder junges Mädel eigentlich, kann man noch sagen, ich weiß immer noch, die Katja Seitzinger, die war bei uns am Tegernsee, dann leider auch mal zur Reha und da habe ich ein Autogramm bekommen von ihr und das weiß ich noch, da hat sie eben meinen Namen drauf geschrieben und sie hat da quasi ihre ganzen Kugeln auf der Autogrammkarte, die Kugeln und Medaillen, was die erst gewonnen hat. Das war ja unglaublich und dann, das habe ich mir irgendwie übers Bett gehängt und da habe ich zu meinen Eltern immer gesagt, da möchte ich auch mal hin oder das möchte ich auch mal schaffen oder so. Ich meine, bei mir hat es bei Weitem nicht so gereicht mit den Kugeln, die sie gewonnen hat und Medaillen und was weiß ich. Aber trotzdem, ja, also gewisse Sachen durfte ich ja dann doch erreichen und gewinnen. Und das Lustige ist aber irgendwo, dass ich das immer gesagt habe, aber wo ich dann den Weg gegangen bin als junges Mädel, war das trotzdem immer für mich so, jeden Schritt, den ich gemacht habe, so, ah, cool, ja, ich bin jetzt im nächsten Kader und so nach dem Motto, habe jetzt nicht so wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt den nächsten Schritt machen kann. Also es war manchmal schon auch so eine gewisse, also ich würde sagen, so positive Naivität auch da, einfach Ski zu fahren und das Spaß zu haben und das zu genießen, aber gar nicht zu sehr nachzudenken, was brauche ich jetzt für den nächsten Kader und dies und das und jenes. Und da bin ich total froh und dankbar darüber, dass ich das nicht gehabt habe, weil da sehe ich teilweise auch jetzt schon andere Geschichten. Und jetzt habe ich gerade leider den Faden verloren von deiner Frage. Vielleicht magst du mir noch mal kurz helfen.
Die wichtigste Frage, ob du jemals das Ziel wirklich hattest. Also du hast erzählt, es hing dann die Autogrammkarte,
ja, genau.
Von der Katja Seitzinger
beim
Bett. Das war's
mit der Goldmedaille.
Mit den unfassbar vielen Kugeln und ob bei dir irgendwann dieses Ziel auch wirklich da war. Ich war ja vielleicht auch eher eine Vision, weil es ist natürlich sehr, sehr weit weg, eine Goldmedaille zu gewinnen.
Das war tatsächlich schon sehr weit weg, dieses Thema Goldmedaille, aber ich wollte schon dahin. Also ich wollte schon Skifahrerin werden und ich wollte den Weltcup und ich wollte auch erfolgreich sein. Also, aber ich habe jetzt als kleines Kind nicht gesagt, ich werde jetzt Olympiasiegerin. Also das nicht, aber schon einfach diese Vision eben von diesem Bild von der Katja, dahin zu kommen. Und zu deiner Frage mit den Zielen auf dem Weg, ja, klar, wenn man halt dann quasi da mal so drin ist in der Richtung, dann sind es natürlich erstmal kleinere Ziele, dass man sagt, okay, jetzt das nächste ist das, dann das Europacup, dann fürs Punkt, das sind ja ganz, nicht ganz unwichtig in unserem Sport. Genau, und so hat sich das dann halt auch entwickelt, aber dann natürlich klar im Weltcup, wo ich dann war oder wo ich eben in dieser leistungsmäßigen Orientierung dann drin war, dann war, hat es tatsächlich einfach schon immer Ziele gegeben, auch gerade für die Saison, was soll da passieren oder was möchte ich da schaffen. Und das, wie gesagt, finde ich auch total wichtig, weil das ist ja auch der Antrieb irgendwo, für das macht man es ja dann auch.
Du hast es jetzt gerade sehr schön beschrieben und auch mir eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage gegeben, was für eine Strategie du hattest, Ziele zu setzen. Und ich bringe da manchmal bei gerade jungen Athleten, Athletinnen, aber tatsächlich schon auch Profis, die natürlich immer wieder hadern, sich ein großes Ziel zu setzen. Und dann versuche ich das zu differenzieren und sage, hey, man kann einen Traum haben, eine Vision. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man sich die zu niedrig setzt, limitiert man sich ja auch selbst. Das heißt, es ist, glaube ich, schon wichtig, da ein großes Ziel zu haben, um auch irgendwo die ganzen Entbehrungen auf sich zu nehmen, die Disziplin, die Trainingsstunden zu absolvieren. Und deswegen darf dieses Ziel auch eine Goldmedaille zu sein. Ob man es am Ende erreicht oder nicht, das weiß man ja sowieso nicht. Aber wenn man sich vorher limitiert, dann wird man auch niemals bereit sein, diese Leistung zu erbringen. Und deswegen dieses Mal so speziell die Frage, hattest du dieses Ziel immer? Und dieses Beispiel von der Autogrammkarte, die da hing als kleines Mädchen und dieser Traum, ich meine, das ist ja ein Bilderbuchbeispiel, ja, da war dieses Ziel, so erfolgreich zu sein. Und deswegen jetzt zur Strategie. Du hast es ja dann beschrieben, okay, es geht los mit Punkten. Würdest du sagen, das war so ein bisschen die Strategie, kleine Ziele, größere Ziele, dann Vision, Traum? Oder wie war deine Strategie, Ziele zu setzen?
Ich glaube, in dem Alter habe ich mir noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, was da meine Strategie jetzt ist für Ziele und wie geht man da weiter. Das hat sie dann natürlich erst im Laufe der Karriere mehr entwickelt, also auch das Thema Zielvereinbarungen mit den Trainern hat es dann auch Gespräche gegeben, wo man sich da unterhalten hat über das. Aber das war eher auch so organisch, wie das eigentlich bei mir gewachsen ist. Genau, das große Ziel war einfach so, hey, dahin zu kommen, wo die Katja Seitzinger war, und dahin das zu schaffen. Und dann geht's ja drum, okay, hey, jetzt bin ich im Kader, ah ja, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich die ersten FIS-Rennen gefahren und dann einfach mal zu schauen, okay, jetzt wird's international, das ist ja schon die erste Hürde. Dann schaust du, dass du plötzlich was Thema Abfahrt da, was es da vorher nicht gegeben hat. Also dann hat man sich dahin getastet. Es sind natürlich da auch ganz viele Sachen dann mit dazugekommen. Und da war es dann für mich einfach so Step by Step, eins nach dem anderen. Jetzt das erste Jahr bin ich Slalom gefahren noch. Und bin aber sehr oft ausgeschieden. Das heißt, dann war das Thema Slalom erstmal so, oder nicht nur erstmal, sondern dann eigentlich relativ schnell auf der Seite. Und habe mich dann fokussiert auf den Riesenslalom, auf meine Paradedisziplin. Und das, glaube ich, ist schon auch was total wichtig ist und was ich auch damals nicht so ganz verstanden habe, warum es so viele gibt, die einfach alles machen. Und du bist irgendwo oder überall so ein bisschen dabei, aber nirgends so richtig. Und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist in dem Alter, dass man sich wirklich darauf fokussiert, auf seine Kern oder seine Stärken, dass man versucht, die wirklich mal weiterzubringen, dass man da auch die nächsten großen Schritte machen kann. Und das habe ich dann gemacht, eben im Riesensalon und habe mich versucht, da so richtig reinzubeißen, auch dann in die Weltspitze. Und bei mir ist es Gott sei Dank ja dann auch total schnell gegangen. Ich bin dann Europacup gefahren und dann bin ich auch irgendwie schnell mal Weltcup gefahren. Genau, deswegen, ja, wie gesagt, war das dann schon auch so ein bisschen organisch, wie das Ganze gewachsen ist. Und das Schöne ist ja auch, was ich sagen muss, ist, dass ich meine Ziele auch sehr schnell auch erreichen durfte. Und dann ergibt sich natürlich dann wieder das nächste Ziel.
Hast du dir die Ziele auch mal aufgeschrieben? Also gab es da so ein Renntagebuch oder für dich irgendwie so ein, dass du das wirklich irgendwie visualisiert hast, jetzt nicht nur gedanklich, sondern auch irgendwo plakativ?
Ich habe mir sicherlich auch Dinge aufgeschrieben. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so ganz präsent im Kopf. Aber das war definitiv schon so, dass es gerade auch so jetzt im Laufe der Karriere, dann haben wir wie gesagt, diese Zielvereinbarungsgespräche geführt. Da wurde das dann ja alles nochmal viel genauer aufgeschrieben. Ja, genau. Also das, glaube ich, ist auch was super wichtig ist, dass man das tut.
Du hast gerade schon schön angesprochen, also Ziele organisch gesetzt, gewachsen, einen großen Traum, eine große Vision. Trotzdem erreicht man ja nicht jedes Ziel sofort. Und das ist was, womit ich auch immer wieder am Kämpfen bin mit Athleten, Athletinnen. Aber es gibt halt Setbacks, Rückschläge und es ist so anstrengend, diese Geduld aufzubringen. Wie war das bei dir? Warst du ein geduldiger Mensch oder wie bist du mit diesen Rückschlägen umgegangen?
Ich bin sehr ungeduldig.
Okay. Also, sehr gut, gutes Beispiel.
Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann am liebsten gestern. Deswegen das schon. Aber mei, das ist ja dann auch wiederum das Schöne im Leistungssport und auch die Aufgabe, dass man dann ja, es hilft ja nichts. Also man muss ja wirklich dann schauen, okay, es hat jetzt nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Und sich dann Lösungen zu überlegen und nicht lang zu hadern und zu sagen, ah, ich arme und was weiß ich. Das, glaube ich, ist schon wichtig, dass man sich dann einfach wieder rausholt aus dem Loch. Das kann mal einen Tag dauern. Das darf auch mal so ein paar Stunden dauern. Aber dass man dann sagt, okay, und wie geht's jetzt weiter? Und das ist wiederum ja auch das Schöne im Leistungssport, dass das nächste Rennen ja auch relativ schnell oder der nächste Wettkampf relativ schnell wieder da ist und dementsprechend es dann auch die Möglichkeit gibt, ja, das dann auch gleich wieder gut zu machen oder anders zu machen oder besser zu machen.
Ja, und auch da wieder Fokus auf die Handlung. Also was kann ich, du hast gerade Lösungsstrategien angesprochen, was kann ich verbessern, was sind die nächsten Schritte, also dass man auch wieder das Gefühl von Selbstwirksamkeit zurückbekommt und auch das Schöne am Sport und Leistungssport natürlich im ganz Speziellen. Jetzt gehört ja zu Fehlern, Machen, Rückschlägen auch das Thema Mut dazu, also sich etwas zuzutrauen, auch mal den Mut haben, vielleicht zu riskieren, Fehler zu machen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Erfolg. Ich würde mir wünschen, dass es manchmal im Nachwuchsbereich noch mehr gefördert wird, diesen Mut zu haben, auch auszuprobieren, um einfach selbst die Erfahrungen zu machen. Dazu brauchst du natürlich auch irgendwie eine gute Fehlerkultur im Team. Was sind deine Erfahrungen dazu und wie siehst du das?
Ich bin da voll bei dir. Also ich finde auch, dass es total wichtig ist, dass man den jungen Athleten die Möglichkeit gibt, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist mal der erste Punkt. Auch wenn die in die Hosen gehen, wie du es gerade gesagt hast, Fehlerkultur, da lernt man so viel draus und du lernst 100-mal mehr draus, wenn du selber Entscheidungen getroffen hast und selber den Fehler ausbaden musst, wie wenn du sagst, du machst jetzt was, weil jemand was gesagt hat und dann kommt der Fehler. Das ist also, finde ich, total wichtig und auch dieses eigene Gefühl, was du auch gerade erwähnt hast, dass jeder Mensch hat ein Gefühl und wir sind, glaube ich, generell bei uns in unserer Gesellschaft mittlerweile ja oder auch klar, wenn man älter wird, das ist eigentlich auch so das Hauptthema, glaube ich, ist man viel mehr im Kopf und wägt ab Vor- und Nachteile bei Entscheidungen, aber meistens hat man ja schon ein Gefühl gehabt und der Bauch hat dann schon eine Richtung irgendwie genannt und viel mehr auf das auch zu vertrauen und das auch wieder zu fördern und zu stärken, ich glaube, das ist nicht nur im normalen Leben wichtig, sondern aber auch natürlich im Leistungssport, weil jeder Mensch ist anders und jeder hat irgendwie auch einen anderen Ansatz und braucht andere Dinge. Und deswegen glaube ich auch, dass das wahnsinnig wichtig ist, gerade auch im jungen Bereich, dass man eben junge Athleten da fördert, dass sie auch wirklich auch auffordert, eigene Entscheidungen zu treffen.
Das ist ganz schön, was du gerade beschrieben hast. Und mir fällt dazu auch ganz spontan ein, dass zum Beispiel Trainer mehr nachfragen, also praktisch nicht nur Input geben, klar, sie sind die Experten, aber öfters mal nachfragen, also nach einem Lauf und sagt, okay, wie hat sich das jetzt für dich angefühlt? Was denkst du, was könntest du vielleicht anders machen? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Dann gibt es ja immer die Möglichkeit, das dann auch noch visuell zu unterstützen, dass man Videoanalyse, also meistens hat man ja am Hang ein iPad schon dabei und schaut sich den Lauf direkt an. So sieht es aus, wie würdest du es visuell beurteilen? Und ich glaube, dieses Nachfragen würde halt auch viel mehr die Selbstreflexion, das Gespür für den eigenen Körper fördern, auch eben dieses Fördern oder auch Anregen von, was möchtest du ausprobieren, um vielleicht ja auch die Erfahrung von Fehlern zu machen und es dann auch selbst korrigieren zu können. Und ich glaube, wenn man da selbst die Erfahrung macht, als Athlet, Athletin, verankert man das auch viel mehr, als wenn man nur den Input von außen bekommt.
Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, dass da eben auch ganz, ganz viel Potenzial liegt, da auch nochmal mehr rauszuholen, auch gerade einfach die Eigenverantwortung und dieses eigene Gefühl der jungen Athleten da auch zu fördern. Und unabhängig davon finde ich auch, der zweite positive Nutzen daraus ist natürlich auch, dass wenn jetzt die Athleten, sagen wir mal, den Sprung nicht schaffen, aber sie haben halt wahnsinnig viel auch über sich selber gelernt und können das auch mitnehmen für ihr Leben. Und das sind eigentlich dann mehrere schöne Dinge passiert.
Das ist ja das Schöne, was man aus dem Leistungssport auch wirklich mitnehmen kann, was ich auch erlebe mit Athleten, die es nicht geschafft haben, die aber sich dann doch immer mal wieder melden und eine komplett andere Karriere eingeschlagen haben, vielleicht was gelernt haben oder studiert haben und erfolgreich in einem anderen Bereich sind und sagen, hey, sie haben so viel gelernt damals, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man sich auch traut, vielleicht mal Fehler zu machen, wo es auch nicht immer nur um Leistungssport geht. Und das Thema, was du gerade angesprochen hast, Eigenverantwortung auch Selbstverantwortung. Was verstehst du darunter und wie wichtig war das Thema Selbstverantwortung für dich?
Ja, für mich hat Eigenverantwortung schon bedeutet, tatsächlich, wie es das Wort auch sagt, für meine Karriere, für meine Leistung Verantwortung zu übernehmen und die ja nicht irgendwie abzugeben an andere, sondern wirklich bei mir selber zu schauen, was kann ich besser machen, wo muss ich mir vielleicht auch noch extern irgendwie einen Rat holen oder braucht da irgendwie ein Training dazu. Und genau das Gleiche, aber auch eigentlich finde ich, wenn man, also das war mir immer wichtig, wenn ich ins Ziel gefahren bin, dann war jetzt nicht diejenige, die gesagt hat, ah, der andere, der ist schuld und der und der und der, sondern als allererst habe ich eigentlich immer geschaut, was hätte ich besser oder anders machen können, wenn es jetzt mal nicht so gelaufen ist. Und das, glaube ich, gehört da schon auch dazu, dass man eben auch gerade bei solchen Situationen, wenn es eben nicht so nach Wunsch läuft, sich da auch ehrlich zu hinterfragen und dann aber auch konsequent zu sein. Und das ist was ich teilweise schon sehe, dass man vielleicht, vielleicht auch nochmal spurehrlicher sein könnte und dann eben am Ende auch konsequent dann die nächste Entscheidung daraus zu treffen. Und also ich finde es super wichtig, dass man eben letztendlich, oder für mich war das wichtig, sagen wir es mal so, dass du dann das schaffst, letztendlich auch ganz nach oben zu kommen und dir auch, alle Dinge, alle Themen zu hinterfragen, wo kann man eben noch besser werden. Und ich glaube, am Ende ist es auch so, wenn du ganz nach oben kommen willst, dann musst du vielleicht manchmal auch ein bisschen andere Wege gehen, musst dir Dinge auch überlegen, was braucht's vielleicht noch zusätzlich. Und dementsprechend hat das schon, glaube ich, mein Leben geprägt und das tut es ja immer noch.
Ja, das glaube ich, waren jetzt ganz, ganz schöne Beispiele. Also dieses Selbstreflektieren zu lernen und ich sage bewusst zu lernen, weil manche müssen das auch erst lernen. Und was ich jetzt so rausgehört habe, war, dass bei dir vor allem der Fokus darauf lag, immer, okay, was kann ich besser machen? Also nicht nur auf die Fehlersuche gehen, sondern vielleicht zu gucken, okay, das lief nicht gut, abhaken, aber vor allem dieses Perspektive geben, was kann ich besser machen, was kann man ausprobieren? um eben lösungsorientierter zu denken. Und das, glaube ich, ist was, was manchmal auch fehlt oder einfach nicht gelernt wird, weil, naja, mir wird schon irgendwer von außen sagen, was ich anders machen muss. Und das ist ja auch, glaube ich, ich habe es ja zu Beginn gesagt, Thema mündige Athletin, man muss ein mündiger Athlet, Athletin werden. Also da bin ich überzeugt davon, Dinge sich selbst, ja, zu überlegen, durchzudiskutieren, mit dem Trainerteam durchzudiskutieren, offen sein für Feedback, aber sich selbst auch mal zu hinterfragen und dann gemeinsam wieder zu sagen, okay, den Weg gehen wir jetzt und das probieren wir aus. Von
ja.
Alleine wurde noch nie jemand Olympiasieger oder Siegerin. Also es sind ja tausende Tage, Jahre, Trainingsstunden, Entbehrungen, viel Disziplin. Du hast gesagt, eine deiner Stärken war Disziplin. Das heißt, sie wurde dir vielleicht ein Stück weit in die Wiege gelegt. Gab es trotzdem Momente, wo du Disziplin auch ein Stück weit lernen musstest? Oder wie hilft's oder was hat dir geholfen, diszipliniert zu bleiben? Was nicht immer ganz einfach ist.
Das stimmt, ja. Und ich habe das jetzt auch nicht, mir ist das auch nicht alles zugefallen. Also ich habe mir dann vielleicht da schon auch viele Dinge selber gelernt. Und ich glaube, das der beste Motor eigentlich, um dann wirklich auch diszipliniert zu werden oder auch vielleicht ein Stück weit auch werden zu müssen, wenn man seine Ziele eben sieht und sieht, okay, was braucht es tatsächlich dafür, die zu erreichen? Und vor allen Dingen, gerade wenn man eben das Ziel vielleicht mal nicht erreicht hat oder wenn es eben schwierige Zeiten sind, wo man wirklich merkt, okay, hey, so wie ich das jetzt gerade mache, da muss ich jetzt wirklich eins drauflegen. Also ich kann mich zum Beispiel auch gut erinnern, ich habe dann so Mitte, Ende meiner Karriere und da habe ich wirklich eine sehr schwierige Phase gehabt. Das war bei der WM damals in St. Moritz. Das war eigentlich so mein Tiefpunkt, würde ich sagen, meiner Karriere. Und das war, da war ich 27, 28, sowas irgendwie in dem Dreh. Und da habe ich es dann auch festgestellt, als ich dann mal so andere Karrieren irgendwie mir angeschaut habe von anderen Athleten, dass total viele irgendwo auch mal plus minus in dem Zeitraum, sage ich jetzt mal, nochmal so eine wirkliche Prüfung haben und bekommen haben letztendlich. Und wo es wirklich dann auch nochmal darum geht, okay, ich muss jetzt tatsächlich jeden einzelnen Puzzlestein nochmal umdrehen und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe alles auf den Prüfstand gestellt, sei es Kondi, sei es Material, sei es Ernährung, sei es Trainer, sei es Vorbereitung. Also wie kann ich das alles nochmal optimieren, um den nächsten Schritt zu schaffen? Und das ist total spannend, wo ich mich, wie gesagt, da mit dem Thema auch nochmal auseinandergesetzt habe, wie es andere gegangen ist. Und das war für mich dann so der Moment, so hopp oder top. Also entweder ich schaff's jetzt nochmal und schaff dann die nächste Stufe nochmal zu erreichen. Und Gott sei Dank hat es dann funktioniert. Aber ich glaube, das war einfach auch gezwungenermaßen in der Situation, wo ich gewusst habe, ich muss jetzt was verändern. Weil wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es auch nichts mehr im zweiten Teil oder letzten Teil meiner Karriere. Und dementsprechend würde ich das schon auch beantworten mit dem Thema Disziplin.
Nächste, die letzte Phrase hoffentlich. Wo ein Tal, da ein Berg, oder? Du wurdest ja dann nochmal Vize-Weltmeisterin, oder?
Genau, und ich habe dann nochmal die Kugel gewonnen in einem Riesenslalom und nochmal einige Weltcups gewonnen. Und das hat mir definitiv da auch geholfen in dem Moment, weil ja, ich bin dann einfach schon nochmal zum viel besseren Athleten geworden und der vielseitiger und irgendwo besser und aufgestellt war und nochmal so viel gelernt hat in der Zeit. Deswegen möchte ich das auf keinen Fall irgendwo missen.
Wenn ich das jetzt so raushöre, dann war es ja schon noch das Thema Visualisierung, also sich einfach auch nochmal wirklich vorzustellen, vor Augen zu führen, wie fühlt sich der Erfolg an? Also will ich das auch nochmal? Möchte ich da nochmal dahin? Kein müssen, sondern will ich da nochmal dahin? Möchte ich dieses Gefühl nochmal haben? Möchte ich das nochmal erleben? Und das sind ja sehr intensive Gefühle, die sehr attraktiv sind. Und desto attraktiver natürlich so eine Vorstellung ist, desto mehr möchte ich das auch nochmal. Ich bringe da mal das Beispiel im Alltag, wenn man sagt, okay, wenn man keinen Bock auf Sport hat oder Joggen, stell dir vor, wie angenehm das Gefühl ist, danach frisch geduscht auf der Couch zu hocken vorm Fernseher und was Leckeres zum Essen zu haben. Meistens motiviert man sich dann doch rauszugehen. Also im kleinen Alltag-Kontext, aber es ist ja eigentlich nichts anderes. Und als Athlet ist eben da die Visualisierung so wichtig von diesem unbeschreiblich großartigen Gefühl. Also kriegt man auch echt Gänsehaut, wenn man sich mit allen Sinnen es vorstellt, vielleicht die Kristallkugel nochmal zu gewinnen. Und das ist ja auch umso intensiver das Gefühl, desto mehr es einen auch irgendwo ja an Entbehrungen und Disziplin gekostet hat.
Ja, ja, und für mich war das irgendwie auch klar. Also ich habe jetzt, für mich hat es gar keinen anderen Weg gegeben, also zu sagen, nee, das ich höre jetzt auf. Das wäre für mich überhaupt keine Option gewesen, sondern es war klar, hey, es ist jetzt richtig kacke gelaufen und jetzt darf ich da schon meine 7 Zwetschgen mir nochmal anders sortieren und so zu sortieren, dass es dann eben auch funktioniert. Und deswegen, ja, für mich war das klar, dass ich den Weg einfach so gehen musste dann.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für dich so klar war, weil du natürlich eine große Leidenschaft auch für den Skisport hattest. Wie wichtig war für dich dieses Thema Freude, Leichtigkeit, Leidenschaft und wie behält man sie? 10 Jahre Weltcup erfolgreich, klar, mit Aufs und Abs, aber auf jeden Fall an der Weltspitze bleibend. Wie hast du dir diese Leichtigkeit und diese Leidenschaft behalten?
Ja, das ist eine gute Frage und natürlich eine ganz, ganz wichtige Basis. Also angefangen hat es natürlich auch schon als junger Mensch, weil ich bin einfach wahnsinnig gern Ski gefahren und die Freude hat mich überhaupt erst dahin gebracht, wo ich dann am Ende war. Und dann natürlich im Laufe der Karriere, klar, das ist nicht immer alles schön und es gibt auch Tage, wo es einfach zäh ist. Aber grundsätzlich hat es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe das immer als unglaubliches Privileg gesehen. Und je näher es quasi auch zu meinem Karriereende gekommen ist, desto mehr habe ich es eigentlich auch noch genossen, weil ich einfach gewusst habe, okay, irgendwie danach kommt was anderes. Und es ist schon, ja, eben ein tolles Privileg, wenn man eben sein Hobby zum Beruf machen darf und Leistungssportler sein darf. Und wie habe ich es mir halten? Ja, ich glaube zum einen natürlich schon auch irgendwo, dass man ein gutes Team um sich herum hat, dass man da auch irgendwie Leute hat, die irgendwie einem auch das Ganze vermitteln, auch diese Freude vermitteln, die auch den Spaß haben, Spaß im Leben. Es ist ja nicht immer nur, es dreht sich ja nicht immer nur alles ums Leben, sondern es geht ja auch drum nebendran, dass man irgendwie auch, wenn man viel unterwegs ist, auch mal irgendwie einen Spaß macht. Und mein Servicemann, der war begeisterter Fliegenfischer und der hat mir dann mal seine Angel in Saas-Fee, das weiß ich noch ganz gut, am Sportplatz mitgebracht und ich habe dann halt mal so diese Moves quasi, die es da braucht. Die weiß ich zwar leider nicht mehr, aber einfach, wo man irgendwie anderweitig dann versucht, dann einen Spaß und eine Freude reinzubekommen. Und ich glaube, dass das für mich total wichtig war, einfach und ein gutes Team, gute Mannschaftskolleginnen. Wir haben da wirklich echt ein tolles Team gehabt, gerade so auch in der Zeit dann, wo es bei mir nochmal so drum gegangen ist, so hopp oder top. Und das hat auch total Spaß gemacht und geholfen. Und ich glaube, das ist für mich schon so die wichtigste Basis da gewesen.
Und neben Spaß und Leidenschaft, du hast gerade erwähnt, auch das Thema, was kommt danach? Und ich glaube auch, wenn man da Perspektiven hat und sich schon mal so ein paar andere Säulen aufbaut, schafft man es in dem Moment auch immer wieder, ja, im Moment zu bleiben, die Kraft und Energie aufzubringen, weil man weiß, danach kommt definitiv auch noch was, auf was man sich freuen kann. Also es bringt so eine Leichtigkeit rein, weil es vielleicht zumindest im einen oder anderen Moment die Angst nicht da ist, das zu verlieren. Und bei dir, wir haben jetzt gerade von Leidenschaft gesprochen, jetzt, wo du nicht mehr aktiv bist, war es dir weiterhin ein Anliegen, deine Leidenschaft zum Beispiel zu den Themen Bewegung, Ernährung, mentale Stärke im Sinne von Selbstwirksamkeit auch an den Nachwuchs weiterzugeben. Dazu gibt es eben von dir die Fit- und Aktiv-Camps, bei denen unter anderem zum Beispiel das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Partner ist. Um was geht's und wer kann daran teilnehmen?
Ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir und mittlerweile geht's jetzt ins 9. Jahr. Also ich habe das damals schon auch als aktive Athletin ins Leben gerufen, weil mir das irgendwo immer wichtig war, dass ich das irgendwie auch weitergib. Und ich habe da auch viel Glück gehabt, dass ich da den Weg gehen durfte, den ich dann zum Leistungssport gegangen bin. und mir liegen Kinder sehr am Herzen und dementsprechend war das dann irgendwie für mich so der Punkt zu sagen, okay, ich möchte jetzt was machen und dann ist eben Fit und Aktiv entstanden und letztendlich geht es um 5 Bereiche, das ist Bewegung, Ernährung, wie du auch gesagt hast, dann Selbstwirksamkeit, wo es eben um diese mentale Stärke geht. Dann ist seit 2 Jahren jetzt neu dabei digitale Vorsorge, wo es einfach darum geht, so die Kinder auch für die ganze Digitalisierung zu schulen, vorzubereiten. Schon auch ein sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht. Und das Thema Entspannung, was ich auch total wichtig finde, dass man das auch vermittelt, dass es auch mal, dass man einmal irgendwie so 10 Minuten, Viertelstunde am Tag sich auch Zeit nehmen darf und sollte, um auch mal gerade bei Kindern nach dem Schultag dann sie einmal runterzuholen. Und genau, das ist eben so draus entstanden und ja, das macht mir natürlich extrem viel Spaß, wenn man dann danach in so leuchtende Kinderaugen schauen kann und die einfach einen wahnsinnigen Spaß und ja, voll dabei waren eigentlich bei dem Ganzen. Und wir sind unterwegs an Schulen, also sprich bayernweit an Schulen. Das heißt, die Schulen können sich bei uns bewerben, kann man sich auch bei mir auf der Homepage mal draufklicken, wenn da jemand Interesse hat und sich dann bewerben. Und dann muss man halt schauen, wie es dann auch zeitlich passt, ob man zusammenkommt. Und es sind natürlich schon auch einige Bewerber da, deswegen kann ich da jetzt nichts versprechen. Aber auf alle Fälle ist es immer gut, wenn wir Schulen haben und auch Kontakte, die da Lust drauf haben. Und zum anderen sind wir auch auf Veranstaltungen unterwegs. Also wir waren schon beim München-Marathon, dann waren wir bei so einem Outdoor-Festival und so weiter. Also Leopoldstraße letztes Jahr, also unterschiedliche Veranstaltungen, um einfach auch dann quasi das Projekt an sich vorzustellen, auch für die Eltern oder für die andere oder breite Masse, sage ich jetzt mal. Und ja, von dem her, wie gesagt, echter Herzensangelegenheit und würde mich freuen, wenn da einfach auch, ja, das weiter wächst. Wir sind natürlich auch nach wie vor auf der Suche oder immer wieder auf der Suche nach Partnern und Unterstützern von dem Ganzen. Also ja, würde mich natürlich freuen, wenn, wie gesagt, das einfach weiter seinen Weg findet und wie gesagt, da auch sich entwickelt natürlich und wächst.
Unheimlich wichtige Säulen, 5 Säulen, glaube ich, sind es, gell, die ihr da insgesamt behandelt. Und ich werde definitiv den Link zu dem Camp auch in die Shownotes schreiben, für jeden, den es interessiert. Ich finde es extrem cool, weil wir hatten es ja auch ein paar Mal erwähnt. Das sind alles Themen, wo man wirklich schon bei Kindern, Jugendlichen anfangen kann. Und das eben nicht nur im Leistungssport, sondern das sind ja alles Aspekte oder Faktoren, die auch bei Nicht-Sportlern eine ganz große Rolle spielen, um irgendwie gut, besser, glücklicher, zufriedener, erfolgreicher durchs Leben zu kommen. Und wir kommen langsam zum Ende. Du hast jetzt tatsächlich bei den 5 Säulen des Camps noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir heute nicht behandelt haben, aber der auch schon in anderen Folgen vorkam. Thema Regeneration. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Thema Gold Medal Mindset. Wir haben über Ziele gesprochen, die richtige Einstellung, was dazugehört, über Mut, Fehler machen, welche Ressourcen wichtig sind, dass natürlich auch Training und Disziplin eine ganz wichtige Rolle spielen und vielleicht auch als Basis zum Schluss die Leidenschaft. Und bevor wir aufhören, Vicky, was würdest du deinem jungen Ich raten, dir als junge Athletin?
Ja, ich meine, letztendlich, das klingt auch immer so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, dass man...
Hast noch eine Phrase?
Ja, wieder, genau, ich hau jetzt nochmal eine Phrase raus, aber dass man letztendlich schon, dass man sich selber vertrauen darf und sollte und vor allen Dingen dann eben auch seinen eigenen Weg zu gehen, den Mut zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen, auf seinen Bauch zu hören und eben stetig dann eben seinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist schon was ich auch meinem eigenen oder früheren Ich sagen würde. Und natürlich aber auch die Freude und den Spaß und die Leichtigkeit nicht zu verlieren. Das Leben ist ja manchmal doch irgendwie ein bisschen ernster oder gibt Situationen, wo es einfach mal brenzlig wird. Und deswegen finde ich es auch gerade wichtig, dass man schon immer versucht, auch ja den Fokus auf das Schöne und auf die tollen Dinge, die man eigentlich machen darf, legen sollte. Und ja, das, glaube ich, wären so meine Sätze.
Wir lassen deine Sätze als Schlussworte. Kann ich mich nur anschließen und finde es sehr, sehr schön. Nicht nur ans junge Ich, sondern ich glaube, kann man sich selbst auch immer mal wieder im Erwachsenenalter vor Augen rufen. Also gerade das Thema den eigenen Weg gehen, wo wir ja leider bombardiert werden mit anderen Wegen und vergleichen und dass man da doch immer mal wieder mehr bei sich selbst bleibt. Ja,
genau, so ist es.
Vielen herzlichen Dank. Also natürlich als allererstes an dich, Vicky, aber auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback, Anregungen, Kommentare unter der Plattform, die ihr hört. Oder wenn ihr mir persönlich schreiben wollt, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein kleines Sternchen, dann finden andere den Podcast auch leichter. Liebe Vicky, vielen herzlichen Dank für dieses sehr offene, ehrliche und vor allem auch sehr informative Gespräch.
Und ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Kaya. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Podcast, auch weiter in Zukunft. Ich werde es auf alle Fälle weiterhören, habe es davor schon gehört und finde immer wieder auch ja, schöne Gäste und spannende Anregungen mit dabei.
Vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit und dann genieße den Sommer.
Danke, du auch. Gleichfalls und alle ciao. Hörer und Hörerinnen natürlich auch.
Danke, ciao.
Ciao.